Ja, wir begrüßen Sie. Wir stellen das Projekt BWI Site vor. Herr Weber hat es schon vorhin erwähnt. Ein Projekt an der Universität Tübingen. Herr Zastro ist Mitarbeiter im Seminar für Sprachwissenschaft und ich bin Leiter des Universitätsrechenzentrums. Wir haben das Landesprojekt seit anderthalb Jahren am Laufen, sind seit einem Jahr im Produktionsbetrieb in der Fachcommunity. Die Partner sind das IKM, das ist der Dachverband Rechenzentrum und Universitätsbibliothek. Das Seminar für Sprachwissenschaft ist der erste zentrale Nutzer des Systems, unser Key-User, mit dem das System aufgebaut wird. Und natürlich ist das FIZ Karlsruhe ein ganz zentraler Teil des Projektes, da wir, wie Sie jetzt gleich sehen werden, eSite Doc zentral einsetzen werden. Die 1477 gegründete Eberhard Karls Universität ist Ihnen allen bekannt, das weiß ich. Ich will ganz kurz sagen, wir haben ein sehr starkes Spektrum an Geisteswissenschaften. Das ist für mich als Betreiber des Rechenzentrums auch immer eine besondere Herausforderung, die Geisteswissenschaftler mit den notwendigen Diensten zu versorgen. Und ich habe im Bereich E-Science sehr starke Nachfrage, gerade aus diesem Bereich, wird bei mir Schirmbacher ähnlich sein. Die Naturwissenschaftler sind selbstständige, autonomer. Die finden auch eigenständige Lösungen. Das heißt, wir stehen vor der zentralen Aufgabe, einen Dienst für die ganze Universität anzubieten, der auch für die Geisteswissenschaften gut und einfach nutzbar ist und die in den Vorträgen vorher schon angesprochenen Randbedingungen erfüllt. Wir müssen die Speicherung der Daten, der Primärdaten, der Sekundärdaten sicherstellen, mindestens für die 10 Jahre der DFG, möglichst auch darüber hinaus. Wir müssen die standardisierten Dateiformate unterstützen. Wir müssen kooperatives Arbeiten unterstützen. Dafür haben wir unsere Forschungsumgebung in die DFNAI integriert. Archivierung, Qualitätskontrolle, was alles mit dazugehört, sind zentrale Anforderungen an die virtuelle Forschungsumgebung, die wir jetzt als zentralen Dienst an der Universität Tübingen im IKM aufgebaut haben und die mit dem Seminar für Sprachwissenschaft den ersten großen Nutzer hat. Das Ganze wollte ich mal an einer Architektur darstellen im Schichtenmodell. Wir haben den Core von eSite Doc, der natürlich zentral betrieben wird, zentral bereitgehalten wird, auf Fedora aufbauend das Repository und die Basisschicht. Wir haben darauf Services und diese Services stellen die Basis dann dar, um hierauf Solutions auszubauen. Und Beispiele für die Solutions stellt jetzt Herr Zastro vor.
Ja, wir haben bereits in den letzten anderthalb Jahren einige Solutions aufgrund der eSite-Doc-Software realisiert. Das sind jetzt sehr spezialisierte Anwendungen für die Computerlinguistik, die also auch unsere Datentypen abdecken, die bei uns zum größten Teil auftauchen. Das ist einmal eine Anwendung zur Abfrage von semantischen Lexika, das sieht man hier so links oben so ein bisschen. Des Weiteren haben wir eine Anwendung für Dialektdaten gebaut, die auch Geodaten mit integriert, sodass man auch eine geografische Visualisierung der Daten direkt erreichen kann. So ein bisschen angedeutet hier durch die Karte, die man da so ein bisschen durchblitzen sieht. Und last not least haben wir auch eSite-Doc eingebunden in eine Service-Oriented Architecture auf der Basis von Web-Services namens Weblicht. Und dort wird eSite-Doc benutzt, um im Hintergrund das Storage der einzelnen Daten zu machen, die die User innerhalb der Service-Oriented Architecture mit den Web-Services erstellt haben. Das sind alles, wie gesagt, sehr spezialisierte Anwendungen und wir werden jetzt in Zukunft unser Augenmerk auch mehr auf generische Anwendungen legen, sodass wir hier auch zum breiteren Spektrum der Datentypen und der Anwendungen kommen, die wir damit abdecken können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Mein Name ist Raimund Matros. Ich repräsentiere heute das Projektteam von Viator. Das ist ein Akronym für virtuelle Arbeitsplattform für Technik und Organisation im verteilten Forschungsbetrieb. Unsere Projektpartner in diesem Projekt sind einerseits interdisziplinär, andererseits auch integrativ. Ich selbst habe am Antrag mitgewirkt in meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Eimann. Und neben dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik ist auch der Lehrstuhl für angewandte Informatik, das Rechenzentrum und die Universitätsbibliothek beteiligt. Unsere Projektziele sind zum einen das Wichtigste, das Oberziel, die Schaffung einer serviceorientierten IT-Forschungsinfrastruktur. Und wir haben uns jetzt hier in diesem Fall für den Use Case ausländische Gastwissenschaftler und Dozenten spezialisiert. Unser Ziel ist, eine virtuelle Forschungsumgebung ad hoc für jeden Gastwissenschaftler bereitstellen zu können. Dafür ist es notwendig, einen flexiblen Zugang zur Forschungsinfrastruktur anzubieten, zu ermöglichen. Darunter kann man Forschungsdatenbanken verstehen, Rechenleistung für Simulationsprojekte oder auch elektronische Literaturversorgung. Ein weiteres wichtiges Projektziel, gerade im Hinblick auf die Nachnutzung und auf die Nachhaltigkeit und die Fortführung des Projekts, ist die Möglichkeit, diese Dienstleistungen, die im Rahmen dieser Forschungsinfrastruktur angeboten werden, aufwandsgerecht abrechnen zu können. Der Projektnutzen besteht im Wesentlichen aus der Steigerung der Auslastung durch diesen flexiblen Ressourceneinsatz. Die Ressourcen stehen zentral im Rechenzentrum zur Verfügung und können natürlich flexibel für die einzelnen User eingesetzt werden und dadurch kann die Auslastung gesteigert werden. Es soll zu einer Verkürzung der Rüstzeit kommen, um eine schnellere produktive Zusammenarbeit durch die in der Regel ja flüchtigen Zusammenarbeiten durch ausländische Gastwissenschaftler zu kommen. Um Ihnen jetzt hier das Projekt etwas näher zu bringen, Herr Schirmbacher, bitte unterbrechen Sie mich, wenn die Zeit zu Ende ist. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, um Ihnen das Look und Feel zu vermitteln von dieser Viator-Plattform. Auf der ersten Folie sehen Sie die Anmeldeplattform, das Anmeldeskript, in dem Sie Ihren Namen eingeben können und mit einem Passwort auch Zugang zur Plattform bekommen. Hier wäre die erste Home-Ansicht des Nutzers hier Robin Hecht, der sich vorher eingeloggt hat. Das ist ein Kollege von mir, der in dem Projekt mitarbeitet. Und in diesem Bildschirm sehen Sie drei Projekte in dieser Home-Ansicht, auf die Sie Zugriff haben. Wir wollen jetzt in diesem Konfigurationsmenü auf der linken Seite ein neues Projekt anlegen. Das geht hier mit diesem Button, New Project. Und dann kommen wir in so einem neuen Fenster. Auf der rechten Seite wären die User, die im Moment über ein LDAP-Verzeichnis abgefragt werden, die wir per Drag and Drop in das Projekt hineinziehen können. Was wir in diesem Fall auch machen, wir suchen in dem LDAP-Verzeichnis nach einem besonderen User, nach Professor Jablonski, ziehen ihn. Oh, ich bin jetzt zu schnell gewesen. Ziehen ihr ihn als Seed-User nach links und geben ihm die User-Rolle Project Leader. In einem nächsten Schritt haben wir die Möglichkeit, Dienste zu vergeben, Dienste in diesem Projekt anzubieten. Im Moment, wie Sie auf der rechten Seite eine Microsoft Word-Instanz, Excel-Instanz, PowerPoint-Instanz und Photoshop-Instanz. Drunter haben wir Infrastrukturdienste, wie zum Beispiel einen Storage-Dienst oder eine virtuelle Maschine oder einen Datenbankdienst. Wir können uns hier aussuchen, welche Dienste für das Projekt notwendig sind, welche in der virtuellen Maschine zur Verfügung gestellt werden sollen und können diese Dienste hier uns per Drag and Drop zusammenstellen. Wenn wir das gemacht haben, bekommen wir auch gleichzeitig den Preis für unsere Konfiguration. Und hier ist in Planung, dass wir verschiedene Service-Levels für die einzelnen Infrastrukturdienste anbieten, die natürlich auch dann gleich sich in dem entsprechenden Preis widerspiegeln. Wir haben jetzt also beispielsweise die Möglichkeit, mehrere Cores der virtuellen Maschine einzusetzen oder auch mehr Speicher zu verwenden, das würde sich dann im Preis niederschlagen oder auch die Laufzeit dieser Dienste zu verlängern. In dem nächsten Fall haben wir dann dieses Projekt angelegt mit unserer Infrastruktur, die benötigt ist. Der angelegte User kann sich nun selbstständig einloggen, hat hier in seinem eigenen Home-Verzeichnis das neue Projekt und hat hier in dieser Ansicht Zugriff auf seine eigene Infrastruktur, die wir ihm zur Verfügung gestellt haben und kann sofort loslegen. Innerhalb von wenigen Minuten ist diese Infrastruktur einsatzbereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Forschung braucht Raum. Das ist jetzt einfach mal eine Hypothese und ich würde Ihnen kurz in den nächsten paar Minuten erläutern, was unser Plan ist, eben auch Raum für die Forscher zu schaffen. Mein Name ist Michael Gebhardt, ich vertrete hier das Projekt Repository. Es geht um ein pandisziplinäres Repository für Forschungsprojekte, also in einem zeitlich begrenzten Kontext. Beteiligt sind daran drei Pilotforschungsgruppen, weil wie gesagt, wir sind disziplinenübergreifend unser Ansatz. Wir konnten jetzt nicht alle beteiligen, aber deswegen zumindest drei, die wir relativ kunterbunt gewählt haben. Also von den Ingenieuren über Mediziner zu Archäologen und es sind eben auch auf Betreiberseite das Rechenzentrum und die Bibliothek mit dabei und insbesondere haben wir auch das CIL als Entwicklungspartner noch mit dabei. Damit Sie das Szenario verstehen, einfach der Hintergrund an der RWTH Aachen. Es gibt da ein, okay, die Folien sehen jetzt ein bisschen eigenartig aus, ich muss jetzt hier gerade ein bisschen improvisieren. Da wo der rote Bembel ist, würde eigentlich was Wichtiges stehen. Und worum es hier eigentlich geht, also im Hintergrund sehen Sie so ein paar Baupläne da stehen. An der RWTH gibt es ein großes Bauprojekt, Bauinfrastruktur, also wirklich Gebäude zu bauen. Für 10.000 neue Arbeitsplätze, viele Milliarden werden investiert. Also das physikalische Raumschaffen, das klappt. Aber auch eine elektronische Infrastruktur zu schaffen, das war eine Sache, die bisher noch nicht so angegangen wurde. Das ist eben genau unser Job. Was diese Grafik hier darstellen soll, ist, dass wir zwei Bereiche haben, wo wir so eine elektronische Infrastruktur haben für unsere Universität und im E-Science-Bereich, da sind wir gerade im Aufbau und da, wo der rote Bembel ist, ist eben das Repository innerhalb der E-Science-Säule, wo es hier jetzt ganz konkret im Projekt drum geht. Aber das ist eben jetzt in der Institution, ist es eben eine institutionelle Lösung, wo da hier quasi eine Komponente mitentwickelt wird. Ziel unseres Projekts ist es nun, die Unterstützung der Kooperation in der Forschung zu unterstützen. Und zwar innerhalb dieser Projekte, aber auch über die und das bedeutet typischerweise in der Forschung über die Organisationsgrenzen hinaus. Also natürlich ist das ein institutioneller Service erstmal, aber es wird immer auch weltweit mit Forschern in China und so weiter eben auch kooperiert werden. Und ganz wichtig ist eben auch die selbstbestimmende Vernetzung von den Forschern. Wir haben eine ganz bestimmte Strategie und zwar, wir haben das konzipiert für den Masseneinsatz. Wir wollen die Leute niederschwellig abholen und können deswegen auch keine ausgebufften Services an dieser Stelle anbieten, sondern eher einfache Sachen. Das ist unser spezifischer Ansatz an dieser Stelle. Dafür können wir eben jetzt auch nicht auf spezifische Eigenheiten eingehen, sondern adressieren womöglichst viele Disziplinen. Wir wollen durch eine abgestufte Vernetzung eben wirklich auch den Austausch dann in den Forschungsräumen ermöglichen und wir setzen auf eine kommerzielle Infrastruktur, also im Prinzip Standardprogramme. Wir wollen relativ wenig da selbst entwickeln, sondern setzen da eben einfach drauf. Im Projekt selbst haben wir ein iteratives, partizipatives Vorgehensmodell. Und was ist dann unser Produkt? Unser Produkt sind virtuelle Forschungsräume, also letztendlich elektronische Gegenstücke dazu, wie man auch ein Labor und so weiter hat, wo bestimmte Funktionalitäten eben auch drin sind für die Forscher und wo einfach mit einem Klick, wenn man irgendwie eine Kooperation mit zwei, drei Forscherkollegen machen will, wo man das eben dann auch konstruieren kann. Das ist eben auch unser Produkt, die virtuellen Forschungsräume. Es basiert auf einer Infrastruktur, die wir an der RWTH Aachen im Bereich des E-Learning schon ausgerollt haben. Und da konnten wir eben auch lernen, dass sowas geht, sowas Disziplinenübergreifendes, dass man das auch in großen Stückzahlen ausrollen kann. Okay, deswegen unsere Message. Jede Forschung soll ihren virtuellen Forschungsraum haben und dafür suchen wir insbesondere auch noch, sind interessiert an institutionellen Partnern, die auch ihren Forschern sowas Ähnliches zur Verfügung stellen wollen oder auch an Anbietern von Komponenten für Forschern oder auch Infrastrukturbetreibern. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, wir bleiben im Raum, wir werden sehr raumkonkret. Wir beziehen uns mit der virtuellen Forschungsumgebung für eine raumzeitliche Kulturlandschaftsforschung auf einen konkreten Ausschnitt unserer umgebenden Landschaft, in diesem Fall konkret auf das alte Mecklenburg. Ich stehe hier als Projektleiter, einerseits in der Funktion als Fachwissenschaftler, der diese Forschungsplattform nutzen möchte, andererseits aber auch als ein Teil, der an der Infrastruktur sehr intensiv mitentwickelt. Wir wollen also eine Technologie schaffen, eine virtuelle Forschungsumgebung für die Kulturlandschaftsforschung, in der wir integrieren verschiedene bekannte Komponenten, insbesondere aus dem Bereich der Internettechnologien, Geoinformationstechnologien, Forschungsdatenbanken etc. und die wir erweitern um kollaborative Elemente, die die Wissenschaftler unterstützen. Raum und Zeit sind unser Gegenstand. Wir werden also den mecklenburgischen Raum über 230 Jahre betrachten. Wie hat sich die Landschaft entwickelt? Wie ist sie ausgestattet? Wie wird sie sich zukünftig entwickeln? Wir beginnen also im Jahr 1786 und gehen in 100 Jahresschritten bis zu heute. Und die letzten 30 Jahre gehen wir noch mal etwas intensiver mit Luft- und Satellitenbilddaten in die Landschaft. Unsere Wissenschaftscommunity ist ein beinhaltet insgesamt drei Fakultäten an unserer Universität und an diesen drei Fakultäten sind Wissenschaftler und Studenten, die sich mit raumzeitlichen Forschungsfragen auf unterschiedlichen Skalen sowohl in Raum als auch in Zeit beschäftigen wollen. Im Zentrum steht im Prinzip die Technologie, die Plattform. Dort entwickeln wir im Prinzip das Portal und die Dienste, kooperieren mit dem Rechenzentrum, IT- und Medienzentrum, welches die gängigen Hosting- und Autorisierungs- und Content-Management-Aufgaben übernimmt und mit der Universitätsbibliothek, die den Zugang zu den digitalen Medien bereitstellt und die insbesondere, wieder zum Stichwort Raum, diesen Raum auch in der Ortsnamensgebung über 230 Jahre aufbaut. Darum herum spielen sich verschiedene Fachdisziplinen mit ihren raumzeitlichen Fragestellungen ab. Das ist sehr breit gefächert. Hydrologen sind daran interessiert, wie sich die Gewässer verändert haben. Ökologen sind daran interessiert, wie sich Wald und Forst im Laufe dieser Zeit verändert hat und insbesondere, wie das im Rahmen oder in Anbetracht des Klimawandels in Zukunft weitergehen soll. Wir selber als Fachwissenschaftler sind sowohl am Siedlungsbereich als auch an einem speziellen Landschaftselement, nämlich den Söllen, diesen kleinen Hohlformen, Gewässer führen Hohlformen in der Landschaft Nordosteuropas interessiert. Wir haben aber auch Historiker mit dabei, die im Prinzip statistische Jahrbücher, alte Karten etc. aufbereiten. Und wir haben Landschaftsplaner mit dabei, die sich für die Landschaftselemente, die Ausstattung interessieren. Und wir haben auch Biologen, also über breit gefächert. Und um eine erste Frage von Ihnen zu beantworten, alle diese nutzen das System heute, jeden Tag. Das Ding ist also im Laufen und wird tagtäglich natürlich durch die Technologen auch erweitert. Aktuelle Baustelle ist insbesondere hier auf der rechten Seite zu sehen, wo wir gerade im Moment entwickeln. Unsere Referenzarchitektur ist auch im Prinzip so eine Art Drei-Schichten-Modell. Wir entwickeln ein Portal, wo der Wissenschaftler im Prinzip seine einzige Zugangsstelle findet. Dort greift auf den Content zu. Wissenschaftler, aber auch Öffentlichkeit. Jeder von Ihnen kann also einen Demo-Zugang bekommen. Über dieses Portal greift er auf alles zu. Im Wesen die Geokomponente, ein WebGIS, das Ganze natürlich alles mit Webservices, standardisierten Service auch der Geoinformatiktechnologie. Ein WebGIS erlaubt dem Wissenschaftler, Daten zu erfassen, Daten auszuwerten, auf Daten zuzugreifen, selbst Daten zu generieren, diese mit Metainformationen zu versorgen, das ist im Prinzip der Katalogbereich. Beide Systeme sind Open Source Komponenten, also verfügbar. Und über Dienste greifen wir einerseits in Richtung Bibliothek auf alles, was digital verfügbar ist, zu. Und eine Besonderheit ist, dass wir mit der Bibliothek zusammen ein Ortsnamensverzeichnis für diese Region entwickeln wollen. Dort sind wir ganz aktuell auch in der Arbeit dran, die verschiedensten Datenbestände aufzubereiten, die Ortsnamen daraus zu filtern, diese Ortsnamen zu vereinen, zu gemeinsamen Orten zu führen, diese dann zu georeferenzieren, sodass wir dann in Textdokumenten wirklich recherchieren können und nachher auch visualisieren können, auf welchen Ort sich welches Dokument bezieht. Die rechte Seite ist zusätzlich noch als Dienst praktisch dafür zuständig, dass wir gängige Daten, die um uns herum existieren, das sind insbesondere Landesämter, die solche Umwelt- und Geodaten verfügbar machen. Die werden also hier über gängige Web-Services mit eingebunden und bezogen auf Nachnutzung ebenfalls eine Antwort. Die sind auch sehr stark daran interessiert, in diesem Bereich hier mit zu kooperieren. Ja, Oberflächen für alle Komponenten sind da, fürs Portal, für die Internet-GIS-Technologie, für die Meta-Information. Wie gesagt, wir behandeln den Raum, das alte Mecklenburg. Wir haben Daten flächendeckend über 230 Jahre für etwa 15.000 Quadratkilometer im System drin. Von Altkarten beginnend, die gescannt georeferenziert sind, bis zu den heutigen digitalen Geodaten. Ja, und typische Beispiele wären dann eben, wie entwickelt sich die Küstenlinie dieser Region, wie entwickelt sich der Siedlungsbestand, Versiegelung, Entsiegelung, wie entwickelt sich die Region insgesamt, dieses als disziplinäre Betrachtung oder eben auch interdisziplinär gemeinsam betrachtet. Besten Dank.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Ich freue mich, hier vortragen zu dürfen über unser von der DFG geförderte Projekt. Publikation von Umweltdaten ist sozusagen der Kurztitel davon. Mein Name ist Andreas Hense. Ich bin von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und ich muss mal gucken, wie man jetzt hier diesen Rechner bedient. Ah ja. Ich möchte ganz schnell direkt in medias res gehen. 5 Minuten sind nicht lang. Die Forschungs-, also die Förderungsdauer ist von April 2009 bis März nächsten Jahres. Die Projektpartner sind die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir machen die Projektleitung und auch wir entwickeln auch die Software in diesem Projekt. Es gibt die Meteorologische das Meteorologische Institut der Universität Bonn mit meinem Namensvetter Andreas Hense. Die liefern die Forschungsdaten, die erzeugen sozusagen Beobachtungs- und Simulationsdaten. Und schließlich gibt es das Deutsche Klimarechenzentrum in Hamburg, auch als die das World Data Center Climate betreiben. Michael Lautenschlager, das sind diejenigen, die die Daten, die da erzeugt werden, dann langfristig speichern. Gehen wir mal gleich auf dieses Schaubild. Was wir machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen den Publikationsprozess von Beobachtungsdaten, das war unser ursprüngliches Ziel, von meteorologischen Beobachtungsdaten automatisieren. Das ist also ein Prozess, in dem es verschiedene Akteure gibt. Sie sehen auf der rechten Seite einmal den Wissenschaftler und unten sehen Sie einen sogenannten Publication Agent. Das Verfahren läuft also folgendermaßen ab. Wir haben oben eine Datenbank. Das ist eine Datenbank, die Metadaten enthält, also Metadaten zu meteorologischen Beobachtungsdaten. Unser System namens Atarabi holt sich jetzt die Metadaten aus dieser Datenbank im World Data Center Climate. Der Wissenschaftler geht dann mit unserem System über eine webbasierte Schnittstelle auf diese Daten und macht eine Qualitätssicherung auf den Daten, reichert die Daten durch Metadaten, durch weitere Metadaten an, nimmt Qualitätssicherungsmaßnahmen vor, dokumentiert die Qualitätssicherungsmaßnahmen und so weiter. Und wenn er dann fertig ist, dann wird also dieser Workflow von dem Wissenschaftler auf den Publication Agent weitergeleitet und der Publication Agent macht dann seine Arbeit, indem er nochmal alles überprüft. Es gibt dann die Möglichkeit, dass sozusagen, wenn da was nicht in Ordnung ist, das nochmal zurückgeht an den Wissenschaftler. Aber am Ende, wenn also alles in Ordnung ist, kommen wir in den vierten Schritt zur Publikation. Dann gehen wir an die TIP Hannover und der Wissenschaftler kriegt dann für seine Daten einen DOI. Das ist sozusagen der Lohn der ganzen Arbeit. Er bekommt einen DOI und das ist dann eine Publikation, die im Bereich der Meteorologie auch schon mehr und mehr zählt. Das Thema Datenpublikation wird dort immer wichtiger. Das ist also sozusagen unser System, was wir aufgebaut haben. Hier habe ich mal einfach mal einen einzigen Screenshot aufbereitet. Sie können oben links sehen, dass wir eine Reihe von Menüpunkten haben. Man wird also sozusagen durch den Prozess geleitet. Das wird linear gemacht, weil wir davon ausgehen, dass unsere User ganz selten mit dem System arbeiten und dass wir sie möglichst einfach durch die Schritte führen. Die Metadaten werden eingegeben. Hier ist der Bereich Coverage. Da wird eben unterstützt durch so eine grafische Karte, werden die Daten eingegeben, in welchem Bereich die Beobachtungen durchgeführt worden sind. Bei Simulationsdaten wäre das dann oftmals die ganze Erde, bei Beobachtungsdaten meistens ein eingeschränkter Bereich. Das System ist mit einem Framework namens SIEM programmiert. SIEM ist ein System, was Workflow-Komponenten enthält und auch alles, was moderne Browser-Anwendungen haben, integriert. Wir haben also Search as you type und solche Geschichten sind integriert und wollen das ganze Erlebnis für den Wissenschaftler möglichst optimal gestalten. Ja, jetzt komme ich auch schon zu den Fragen von Herrn Schirmbacher. Die drei Fragen. Die erste Frage war, was sind die Erfolgskriterien unserer virtuellen Forschungsumgebung? Der erste Punkt ist, Atarabi kommt von den Wissenschaftlern. Das, was wir da machen, wird von den Meteorologen angetrieben und man muss die nicht erst davon überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, Daten zum Beispiel zu veröffentlichen. Also die wissen das schon und die treiben das aktiv voran. Das ist ein unheimlicher Vorteil. Es wird produktiv bereits im WDCC in Hamburg eingesetzt und soll weiter ausgebaut werden. Wir profitieren also auch von den guten, von der guten Vernetzung der Hamburger in der Szene. Und ich finde, wir haben da eine benutzerfreundliche Prozessautomatisierung geschaffen, die sozusagen diese mühsame Arbeit etwas erleichtert. Das ist Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Was gibt es Nachnutzbares für Interessenten? Im Prinzip gibt es da drei Dinge. Man kann das ganze WDCC sozusagen mit diesem Verfahren jetzt benutzen. Das war auch einer unserer ersten Interessenten, hat gesagt, ich habe Daten, die möchte ich gerne irgendwo dauerhaft speichern und hätte gerne einen DOI dafür und möchte, dass meine Daten dauerhaft verfügbar sind. Also das ganze WDCC als Data Repository sozusagen kann man nachnutzen. Das zweite ist, das Verfahren, was wir entwickelt haben, kann man auch nachnutzen als Best Practice. Man kann sich daran orientieren in anderen Bereichen. Und last but not least, die Software, die wir geschrieben haben, Atarabi, wird ab Juli unter SourceForge zur Verfügung stehen und kann dann auch direkt weiterentwickelt werden beispielsweise. Welche Ansätze zur Verstetigung der Projektergebnisse gibt es? Es gibt also zum einen einen Teil, den wir bereits erledigt haben. Wir haben ursprünglich im Antrag geschrieben, wir wollen Beobachtungsdaten veröffentlichen. Und jetzt kam aber sozusagen während der Projektlaufzeit plötzlich dieses CMIP-5-Projekt daher, was also Simulationsdaten veröffentlicht. Das ist also eine ganz wichtige Initiative zur Veröffentlichung von Klimasimulationsdaten, die eben auch für diese Erderwärmungsprognosen herhalten. Und wir haben dann im Projekt entschieden, wir machen das auch noch mit. Das heißt, wir haben schon sozusagen jetzt innerhalb unseres Projektes nachgewiesen, dass wir verschiedene Arten von Daten damit veröffentlichen können. Das haben wir bereits gemacht. Es gibt ein Echo von verschiedenen Institutionen. Ich habe hier mal so ein paar namhafte aufgelistet. Also wir haben eine Anfrage von der ESA. Das hat mich sehr überrascht, dass die Interesse haben an unserem System, weil ich dachte immer, die hätten selber genug Geld. Von der NASA, die wollen das Atarabi nutzen. Die haben sich jetzt tatsächlich konkret nach unserer Software mal erkundigt. Mit dem DWD haben wir gesprochen. Der DWD hat auch Interesse an der Thematik. Und es gibt jetzt auch ein Projekt seit kurzem, das hat den schönen Namen Komfort. Wahrscheinlich ist das einigen von Ihnen bekannt. Die gehen auch davon aus, dass wir Atarabi jetzt weiter entwickeln. Und die wollen das gerne auch in ihrem Projekt nutzen. Wir haben also einige Ideen, wie man jetzt weiter arbeiten kann. Ein Thema, was ich gerne angehen würde, ist sozusagen Schaffung von wiederverwendbaren Integrationskomponenten, um die Workflows, die dann komplexer werden, zu unterstützen. Was wir momentan machen ist, wir haben sozusagen momentan das Qualitätssiegel Approved by Author, das heißt also der Autor veröffentlicht seine Daten und steht selber für die Qualität gerade. Und das nächste Thema, die nächsthöhere Qualitätsstufe, wäre dann ja ein Peer Review von Daten. Und ich weiß, dass das Thema Peer Review von Daten von vielen sehr kritisch gesehen wird, wegen des sehr hohen Aufwands. Ich glaube aber, wir haben da ein paar ganz gute Ideen und die Wissenschaftler wollen das machen und wir wollen das als nächstes angehen. Ja, so viel, 5 Minuten?
7.
Dankeschön.
Der Titel ist so lang, dass ich es geschafft habe, es nach vorne zu kommen. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich überhaupt neue Folien mache, weil 2009 habe ich ja schon versprochen, was wir machen werden. Und weil wir ganz brav genau das gemacht haben, was wir versprochen haben, musste ich fast nichts ändern. Wie sehen wir hier alles zugange ist. Peter Schirmbacher für die Humboldt-Uni CMS, Lisa Diekmann für Universität zu Köln und nicht ganz umsonst Prometheus, dem entsprechenden kunsthistorischen Bilddatenbankportal und ich, der das heute vorstellen darf. Wir haben jetzt fast 2 Jahre rum und hoffen sehr auf ein drittes Jahr. Deswegen dann auch das Fragezeichen. Was ist unser Ziel? Und das ist genau dieselbe Folie wie vor 2 Jahren. Wir wollen eine Cyberinfrastruktur schaffen für kunsthistorische Forschungsarbeit direkt am Bild. Das bringt die drei Institutionen zusammen mit ihren jeweils eigenständigen Beiträgen dazu. Und womit wollen wir das machen? Genau nach den Spielregeln der Förderlinie, indem wir 2 bewährte Lösungen, die es schon gab, zusammenführen und anpassen, nämlich ein Bilddiskurs Medium Hyperimage, das im Rahmen von BMBF gefördert worden war. Ich zeige Ihnen gleich was daraus. Und das bauen wir jetzt im Moment gerade ein in Prometheus, einem der ganz großen kunsthistorischen Bilddatenbankportalen, wo viele Menschen aus der Disziplin schon sind. Was ist Hyperimage? Das ist kurz gefasst die Fußnote und der Querverweis fürs Bild, web-based, was Abi Warburg noch mit Wollfäden und Stecknadeln auf Fotos, auf Rupfen bespannten Rahmen machen konnte. Hier eine Nadel rein und eine Verbindung zu einem anderen Bild machen, ist ganz schwer geworden im Internet. Wir haben das aber jetzt sozusagen nachgebaut, den virtuellen Wollfaden mit den Stecknadeln und können auflösungsunabhängig Fußnoten und Querverweise in Bildform machen, und zwar tatsächlich rein bildhaft. Und Prometheus ist das große Portal, ein Bildarchiv für Forschung und Lehre mit mittlerweile 800.000 erschlossenen Bildern, also Bildern der Kunstgeschichte mit Metadaten aus ganz unterschiedlichen kunsthistorischen Bilddatenbanken. Also ist eigentlich ein Broker. Man kann suchen über den gesamten Bestand aus mittlerweile 70 unterschiedlichen Bilddatenbanken. Und was uns ganz wichtig ist, da stecken 10.000 Nutzerinnen und Nutzer dahinter, die dieses Portal intensiv nutzen. Wichtig ist dabei auch, bei Bildern ist das ja ein Riesenproblem, dass das in einem rechtssicheren Rahmen und Raum passiert. Das heißt, mit der VG Bildkunst sind Rahmenverträge gemacht worden, dass alles das legal ist, was man da in diesem Zusammenhang tut. Es ist ein disziplinäres Portal, das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Also es ist nicht, obwohl das eigentlich die Technik generisch ist, geht es hier um eine Disziplin, die sich dort trifft. Das ist für uns ganz wichtig. Welche wissenschaftspolitischen Ziele mag man damit verfolgen? Es wäre zunächst mal, ginge erstmal darum, tatsächlich die Disziplin mit einer Technik zu versehen, die es bisher im Web so nicht gab. In der Tat macht das außer uns keiner so, dass wir also Fußnoten, Querverweise mit Bildern an Bildern anbringen können. Dann ist es ganz wichtig, dass man Konzentrationsprozesse fördert. Das gilt sicherlich für sämtliche virtuelle Forschungsumgebungen. Es ist ganz ungünstig, dass man an ganz vielen Stellen nachgucken muss, ob man Material findet. Zentral ist immer die Kondensation an möglichst ganz wenigen Orten. Und die muss man dann, finde ich, wissenschaftspolitisch auch fördern, so dass die noch größer werden. Und es geht eigentlich auch um sowas wie eine methodische Selbstvergewisserung der Disziplin. Was ist unser Umgang mit Bildern nach dem Buch? Das Buch hat ja eigentlich die Kunstgeschichte besonders textlastig gemacht. Eigentlich etwas, was dem Gegenstand nicht immer angemessen ist. Und wir wollen halt wieder sozusagen zurückgehen zum Bild auf Situationen, die man eigentlich noch vor dem Buchdruck vorfand, einen intensiven Umgang mit Bildern selber. So, und ab Sommer diesen Jahres werden wir folgenden Workflow freischalten, damit Sie sehen, was die Menschen dann dort tun können. Sie können sich das auf dieser Webpage alles nochmal genauer anschauen, weil 5 Minuten ja wirklich sehr wenig sind. Da können Sie auch Screencasts und weitere Materialien finden, die wir einstellen, um alles ganz genau sich anzuschauen. Es geht vom Workflow aus darum, in Prometheus, in einer für die Kunstgeschichte völlig geläufigen schwierigen Umgebung, wo die Menschen jeden Tag drin sind und jeden Tag ihre Arbeit tun, sich die Bilder zusammenzustellen, mit denen man arbeiten möchte, mit unseren Methoden. Die tut man dann in eine Sammelmappe, wechselt in eine Softwareumgebung, ein Editor, der jetzt hinzugekommen ist, in dem man nämlich zunächst mal diese Bilder dann dort vorfindet, gruppieren kann, Metadaten anbringen kann und was ganz wichtig ist, man kann auf diesen Bildern Markierungen anbringen, also den Ausgangspunkt für einen hypertextuellen Link. Hier sind es also in dem berühmten Bild von Velázquez Las Meninas zwei Bilder im Hintergrund, die zu verknüpfen sind mit zwei anderen Bildern, nämlich den entsprechenden bei Picasso, der hat sich ja mehrfach um dieses Bild von Velázquez gekümmert und diese Motive, dieser motivische Zusammenhalt ist dadurch darzustellen, dass auch auf dem Picasso solche Auszeichnungen zu machen sind und mithilfe einer Drag-and-Drop-Operation stellt man den Hyperlink in der Umgebung her und exportiert das Ganze dann in eine im Web lesbare Fassung, was bedeutet, genauso wie bei Hyperlinks in Textform, dass wenn man diese Stelle findet auf einem Bild, man durch einen Mausklick den Hyperlink auslösen kann, in unterschiedlichen Zoom-Stufen, dann dort bei dem Ziel des Hyperlinks landet und damit nicht genug, weil das Web das ja nicht von selbst tut, gibt es Indexe. Wir haben also die bildhafte Entsprechung zum Index beim Bild implementiert, nämlich die Suche nach all den Rückverweisen, die auf dieses Bild verweisen. Und das ist in diesem Falle unter anderem natürlich das entsprechende Bild bei Velázquez, von dem aus so ein Link gelegt worden ist. So. Es gibt, das ist das, was freigeschaltet wird jetzt auf dem gesamten Bildbestand von Prometheus für alle 10.000 User im Sommer oder im Spätsommer, denke ich, wird das soweit sein. Was haben wir vor für ein drittes Jahr? Wir wollen gerne, und da kommen die Menschen jetzt wieder rein, eine Netzwerkanalyse machen. Wir würden gerne sehen, welche Strukturen sich bilden innerhalb des Bildbestands zum einen, also zum Beispiel Fragen aufwerfen, wie stimmen eigentlich oder wie lautet eigentlich eine was ist eigentlich eine crowdsourced Epocheneinteilung in der Kunstgeschichte? Was meinen eigentlich die vielen Menschen, die mit solchem Material arbeiten? Wie sich Material gliedert? Stimmt das alles noch, wie uns die Lehrbücher sagen? Wäre es mal zum Beispiel eine Frage. Was sind die innovativsten Bilder, also die einflussreichsten Bilder, die mit anderen Bildern verlinkt sind? Aber wir können natürlich auch Untersuchungen anstellen über die Nutzung, also über die sozialen Strukturen, die sich in Prometheus einstellen. Wir wollen diese Web-Based-Fassung der Bildernetze als Publikationsformat in einem Peer-Reviewed Online-Journal etablieren und haben dazu schon die Zustimmung der Herausgeber. Und wir wollen es schaffen, den Diskurs zu Fragen von kunsthistorischen Bilddatenbanken auch auszudehnen auf die anderen Agenten, die in diesem Felde unterwegs sind, also Foto Marburg beispielsweise und Zensus und solche Leute. Wir wollen die Usability verbessern. So, jetzt gibt es noch die drei Fragen, die ich nun keinesfalls am Rande beantworten wollte. Erfolgskriterien, ganz klar, Leute werden es nutzen. Das werden wir sehr genau sehen, wie viele Leute tatsächlich diese Technik nutzen werden von den 10.000. Das können wir dann bald berichten. Was bietet das? Ein Wissenschaftsmedium, das dauerhaft betrieben wird für eine Funktion, die Sie sonst nirgendwo finden. Das gibt es sonst tatsächlich auf der Welt nicht für Bildanalysen und Bilddiskurse. Und wie wird verstetigt? Auch sehr einfach, da Prometheus ein Verein ist, der sich aus Nutzergebühren finanziert, hat der sich verpflichtet, diese Technik weiter zu betreiben und mithilfe der Nutzergebühren zu finanzieren. Also bei uns ist das alles sehr einfach und klar. Das war's. Vielen Dank.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf zu Ihnen sprechen über ein System, das die Absicht hat, mittelalterliche Urkunden aus einem bestimmten Typ historischen Textes, handschriftlichen Textes, der nicht mit den üblichen zeichenbasierten Verfahren bearbeitet ist, für die Arbeit bereitzustellen. Und zwar als ein gemeinsames Projekt, das zwischen allen Partnern des wissenschaftlichen Prozesses läuft, ein relativ ausgefeiltes Rechtekonzept hat, wer welche Art von Informationen dazu geben kann und an sich schon vom Start-up in eine ziemlich große Community eingebunden ist. Dass wir im Oktober 10 begonnen haben, hebe ich deswegen hervor, weil das heißt, dass wir deutlich früher sind als einige der vorherigen Projekte. sämtliche in den Prozess eingebundenen Player, das heißt einerseits eine größere Gruppe von Archiven innerhalb der Bundesrepublik, andererseits eine Reihe von Forschungseinrichtungen, die versuchen, während der Entwicklung des Systems die Tools zu entstehen, in dedizierten Pilotprojekten unmittelbar zu nutzen. Und meine Einheit, die dafür verantwortlich ist, die Technologie bereitzustellen, die es gibt. Die Unterstützung des Forschungsprozesses setzt unserem Verständnis nach ein Modell voraus, und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil Geisteswissenschaftler normalerweise nicht sehr gut darin sind, ein Konzept zu entwickeln, was sie eigentlich tun, in einer Form, die technisch unterstützbar ist. Wir gehen davon aus, dass der Forschungsprozess in den Geisteswissenschaften, wenn Sie mit handschriftlichem Material arbeiten, davon ausgeht, dass Sie das Material als Datenbasis anlegen. Das wäre das, was hier als Digitalisierung erscheint. Und oberhalb dieses Basisprozesses finden Sie eine Reihe von Schritten innerhalb der wissenschaftlichen Arbeit, die letzten Endes darauf hinauslaufen, dass Sie dem nicht interpretierten Material verschiedene Wissensebenen beifügen. Das kann auf der Ebene von Zeichen passieren, kann auf der Ebene von verstandenem Text passieren. Dass Sie hier einen Farbverlauf von ziemlich dunklem Gelb bis zu sehr hellem, fast weiß sehen, soll indizieren, dass unserem Verständnis nach die unteren dieser Ebenen weitgehend mechanisierbar sind, also weitgehend in rechnergestützte Funktionen übertragbar werden können, während die oberen essentiell als intellektuelle Tätigkeit bleiben. Publikation heißt in dem Fall nicht nur die Bereitstellung von Druckfassungen bestimmter Formen von Transkriptionen, sondern auch die Bereitstellung eines vollen Standes von Schnittstellen, offensichtlich OAI. Und nachdem wir in einem anderen Projekt auch als Pre-Aggregator für die DDP tätig sind, auch die Herstellung der entsprechenden Schnittstellen und die Bereitstellung von Einbindungen für die Lehre. Dass wir dies für möglich halten, beruht darauf, dass wir von den Erfahrungen ausgehen, die wir mit einem anderen Projekt gemacht haben, das es bereits gibt, das in 10 europäischen Ländern tätig ist und 40 Archive zusammenbindet, im Wesentlichen auf der Basis einer Exist-Datenbank, die das Urkundenmaterial bereitstellt, und einem definitiven Visivic-Editor, der also tatsächlich standardkonformes XML produziert, wo Sie nicht wissen müssen, was XML ist, was für die Geisteswissenschaften relativ wichtig ist, aufgebaut ist. Wenn wir die beiden Projekte vergleichen, dann, haben Sie das in ein PDF gewandelt? Das ist möglich, gut. Eigentlich sollten Sie jetzt eine Grafik erscheinen sehen, die andeutet, welcher Ausschnitt aus diesen Funktionalitäten in dem Vorgängerprojekt bereits realisiert ist, um zu zeigen, dass wir darauf aufbauen können. Wenn wir uns den Schnitt Symbolmanipulation ansehen, das wären die typischen Werkzeuge, von denen wir ausgehen, dass sie für diese Ebene des Forschungsprozesses im Internet bereitgestellt werden können. Intern haben wir verschiedene Schritte erreicht, die jetzt vielleicht nicht so interessant sind, was relativ wichtig ist. Google hat das System bzw. das Projekt mit einem der Humanities Awards ausgezeichnet für einen Teil des Designs. Wir haben ein Cooperation Agreement mit mindestens einem der internationalen Paläographie-Projekte und sind damit beschäftigt mit Herrn Schumacher, der einigen von Ihnen bekannt sein müsste. Der kommt aus der digitalen Forensik, also Erkennung von Handschriften via OCR-verwandten Verfahren, ein Abkommen. Erfolgskriterium. Gut, wir wollen den Arbeitsplan erfüllen, das halte ich für relativ selbstverständlich. Und was wir hoffen, ist, dass es uns gelingt, in alle drei beteiligten Communities hineinzuwirken. Das heißt, wir gehen davon aus, dass alle Anwendungsformen tatsächlich stattfinden. Nachnutzung sehen wir zwei Möglichkeiten. Einmal eine Verschmelzung der Technologie, die wir bereitstellen, mit den großen inhaltsbasierten Portalen, die es in Europa gibt, wo Monasterium nur ein Bestandteil steht. Und andererseits verstehen wir unser Schichtenmodell als ein auf andere handschriftenartige Materialgruppen verständliche Plattform, die es erlaubt, die relativ zahlreichen Werkzeuge, die derzeit aber unabhängig voneinander im Raum stehen, einzubinden. Verstetigung im Rahmen von Planungen der Universität, die ich jetzt nicht näher diskutieren kann, ist der Betrieb in der jetzigen Form bis 2017 garantiert. Parallel dazu und im weiteren Verlauf sehen wir zwei Möglichkeiten. Entweder das Ganze weiter zu betreiben als einen Teil von Monasterium, das den Vorzug hat, eine Arbeitsumgebung zu sein, die weder vom BMBF noch von der EU noch von der DFG gefördert wurde. Mit anderen Worten, eine gewisse Erfahrung hat, sich selbst zu finanzieren. Es wäre rein theoretisch möglich, wenn die deutschen Kollegen der Archive ein Interesse daran haben, dies auch gezielt den deutschen Archiven zur Verfügung zu stellen. Das würde allerdings offensichtlich deren Initiative oder mindestens Einverständnis erfordern. Vielen Dank. Die eckigen Klammern unten sollen darauf hindeuten, dass Sie im Moment von den angekündigten schönen Dingen noch nahezu nichts sehen, aber es gibt die URLs.
Das Ganze heißt etwas kürzer, MoveBank Virtual Research Environment, und bezieht sich auf ein Projekt, das schon existierte, als wir den Antrag stellten, nämlich eine Datenbank, MoveBank, die sich mit Tierbewegungen beschäftigt. Was Sie hier sehen, ist eine Analyse des Projektantrages, welche Begriffe in diesem Antrag eigentlich besonders häufig auftauchten. Und wie Sie sehen, ist der Begriff der Daten hier besonders wichtig an dieser Stelle. Und das wird auch in der Folge und hat auch in dem Projekt jetzt tatsächlich eine große Rolle gespielt. Zum Projekt allgemein erstmal. Wir haben vier Projektpartner, beziehungsweise wir haben drei Projektpartner. Wir haben auf der einen Seite den Serviceverbund Kommunikation, Information, Medien der Universität Konstanz, der die Kooperation von Bibliothek, Rechenzentrum und Verwaltungs-IT. Wir haben als Partner den Fachbereich Informatik der Universität Konstanz und wir haben vor allem und am wichtigsten den Fachbereich Biologie und dort speziell das Max-Planck-Institut für Ornithologie als Partner im Boot. Die Ornithologen haben entwickelt dieses Projekt MoveBank, was Sie hier unten in diesem, hören Sie mich auch so? Was Sie hier unten in diesem Quadranten sehen. Es geht dabei um die Abbildung und Darstellung von Tierbewegungen innerhalb der Welt. Das heißt, da werden Daten weltweit eingesammelt, wie Tiere sich bewegen. Ausgehend von Vogelflug geht es dann weiter über Herdenwanderungen, über Bewegung von kleinen Tieren in kleinen Räumen. Und Sie alle wissen, dass es ganz viele solche Tierbewegungserhebungen gibt. Die Beringung von Vögeln ist ja sozusagen das Älteste da, aber das gibt es natürlich in viel mehr Zusammenhängen mittlerweile. Diese Datenbank existierte in einer gewissen entwickelten Form mit Partnern aus den USA und bestand der Bedarf, darum weitere Aspekte einer virtuellen Forschungsumgebung zu entwickeln und gleichzeitig die Datenbank selber in einer bestimmten Form auch zu verändern und zu verstetigen. Wir haben dann weiter als Projektpartner im Boot, wie Sie sehen, eben die Bibliothek der Universität Konstanz als Teil des Serviceverbundes KIM, zuständig für Projektkoordination und Metadaten. Wir haben das Rechenzentrum nicht nur für die technische Koordination, sondern auch die Entwicklung der zusätzlichen Tools. Und wir haben den Fachbereich Informatik für einen wichtigen Teil, nämlich, wie Sie hier unten sehen, Visualisierung in diesem Projekt von diesen Bewegungsdaten. Was sind die Erfolgskriterien? Das, was hier schon anklang, vor allen Dingen in den einleitenden Vorträgen mit, anstatt nur für die Wissenschaftler, ist etwas, was wir im letzten Jahr, seit das Projekt jetzt aktiv läuft, ganz stark gelernt haben und immer noch lernen. Und zwar gilt das für beide Seiten. Das gilt für uns, das gilt aber auch für die Wissenschaftler, uns wahrzunehmen als zuverlässige Infrastrukturpartner, die aber auch bestimmte Anforderungen stellen müssen, was eben bedeutet, wenn wir etwas langfristig, nämlich nicht nur Kurzzeitarchivierung, sondern Langzeitarchivierung machen, bedeutet das, wir brauchen Vorlauf und können nicht immer nur auf Zuruf agieren, aber andersrum bedeutet es auch, wir garantieren auch, es wird längerfristig da sein. Wir müssen lernen, die gemeinsame Sprache zu sprechen, was wirklich zum Teil bei Begrifflichkeiten anfängt, aber eben auch darüber uns zu verständigen, was passiert an der Stelle. Für die Infrastruktureinrichtungen ist es mit Sicherheit an der Stelle das Erfolgskriterium zu sagen, wir werden als verlässliche Partner gesehen und können eine Verstetigung von Projekten bringen. Für die Wissenschaftler ist es vermutlich genau, darauf auch zugreifen zu können und dann etwas dauerhaft anbieten zu können. Wir werden Möglichkeiten der Nachnutzung haben. Wir sind im Moment dabei, eine Datenrepositorien-Software, also in dem Fall DSpace, für die Speicherung von Daten. Und Sie erinnern sich an das Eingangsbild, Daten spielten eine ganz wichtige Rolle. Wir haben diese drei Aspekte in dem Projekt. Wir haben auf der einen Seite die Datenbank selber. Wir haben die kollaborative Forschungsumgebung drumherum. Wir haben den Teil der Speicherung von Forschungsdaten und wir haben den Teil Visualisierung. Im Projekteinstieg haben wir gedacht, dass die Speicherung von Daten und zur Bereitstellung von Forschungsdaten eher ein nachgeordneter Aspekt sein wird. Jetzt ist es tatsächlich so, dass das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir werden also diese Repositorien-Software zur Speicherung von Forschungsdaten innerhalb diesem Projekt mit DOI und verlässlicher Zitierbarkeit aufbauen. Etwas, was wir in der starken Form zu Anfang gar nicht im Fokus hatten. Da hat es also sozusagen eine Verschiebung gegeben. Und wir bauen natürlich auf diese virtuelle Forschungsumgebung drum herum zur Zusammenarbeit. Und alles auf Systemen, die natürlich nachnutzbar sind. Wir sind mittlerweile Datenpartner der TIB im Projekt, also dazu sagen indirekt bei DataSite, indem wir mittlerweile DOIs für Forschungsdaten vergeben und damit als Datenzentrum registriert sind, um das hier anzuwenden. Die Nachnutzung wird auch darin bestehen, dass wir innerhalb der Universität damit natürlich insgesamt Datenzentrum sind und deshalb ab sofort anbieten können, dass wir Daten sozusagen aller Fachdisziplinen, die mit einer DOI ausgezeichnet werden können, bei uns übernehmen und speichern können. Ansätze zur Verstetigung. Also für mich war immer klar, dass wenn wir so etwas machen, dass wir es dauerhaft machen. Das heißt, Forschungsdaten als Teil der virtuellen Forschungsumgebung müssen natürlich in den Memory-Institutionen, in Gedächtnisinstitutionen untergebracht werden. Und es ist klar, dass wir das natürlich dauerhaft tun. Dazu braucht es keine weiteren Verpflichtung, sondern das ist selbstverständlich die Aufgabe an sich der entsprechenden Einrichtungen. Wir werden dieses Datenrepositorium natürlich langhaltig pflegen. Und in Kooperation mit dem Rechenzentrum mit den Fragen der Langzeitarchivierung und natürlich weiteren sozusagen Langzeitarchivierungsaspekten beschäftigen. Und wir werden natürlich auch diese kollaborativen Tools, die jetzt eingesetzt werden, in der Movebank-Umgebung nachhaltig aufbauen. Und an dem Punkt würde ich gerne, also wir hören immer jetzt sehr viel Erfolgsberichte, ich denke, es ist schon ein Aspekt, den wir in den Arbeitsgruppen hinterher intensiv diskutieren sollten, genau diese Frage, wie kriegt man die Nachhaltigkeit hin und wie kriegt man hin diesen zum Teil Widerspruch zwischen Forschungsanforderungen, die immer bedeuten, es muss etwas sehr schnell gehen, also ich glaube, wir sind schon relativ schnell, aber wir können halt nicht alles innerhalb von 14 Tagen erledigen. Und auf der anderen Seite, diese Akzeptanz von Verstetigung immer bedeutet, dass man auch ein bisschen Zeit braucht, um bestimmte Infrastrukturen tatsächlich aufbauen zu können. Und das sozusagen in Kontext zu bringen, was wir ja alle aus unseren Hochschulen und Universitäten kennen, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt dabei. Danke.
Genau, vielen Dank. Es gibt sogar 3 Vorträge, aber in 10 Minuten. Wir werden Ihnen die einzelnen Projekte nicht mehr vorstellen, sondern haben uns ganz sklavisch an die Fragen gehalten und uns an denen abgearbeitet. Fangen wir mit Textschritt an, geisteswissenschaftlicher Blick. Welche sind die Erfolgskriterien? Und hier kann ich eigentlich nur weitestgehend auch das wiederholen, was auch in einem oder anderen Vortrag schon erläutert wurde, Verbreitung von digitalen Methoden und Werkzeugen, also der Einsatz von neuen Forschungsansätzen in einigen geisteswissenschaftlichen Disziplinen durch digitale Methoden. Das bei einigen, also Computerlinguistik ist natürlich an der vordersten Front, aber auch die Kunstwissenschaft möchte mehr und mehr digitale Methoden einsetzen und steigert natürlich die Wettbewerbsfähigkeit. Breite Unterstützung durch verschiedene fachwissenschaftliche Communities oder Fachdisziplinen, auch hier ohne, dass die Fachdisziplin sagt, was sie möchte oder wie sie es gerne möchte, passiert in der virtuellen Forschungsumgebung Textschritt gar nichts. Das führt auch teilweise zu Zeitverzögerungen, was Frau Hetscher auch gerade erwähnt hat. Aber die geben nun mal den Ton und die Geschwindigkeit und die Anforderungen vor. Eine Kooperation zwischen Geisteswissenschaften, Informatikern und Informationsserviceeinrichtungen findet zusehends statt. Auch hier kann ich bestätigen, wir werden als Partner mehr und mehr ernst genommen, wahrgenommen und ernst genommen. Und es gibt konkrete Produkte, die jetzt schon, ich sag mal, rausputzeln aus dem Projekt, aber spätestens dann auch nach Ende der Projektförderung Mitte nächsten Jahres. Was bietet die VRE an Nachnutzbaren für Interessenten an? Das sind einerseits eine Suite an fachspezifischen Tools, die auch für andere Fachdisziplinen interessant sind. Hier zum Beispiel auch für die Sozialwissenschaften oder zum Teil auch für die Astrophysik. Im Bereich Metadaten arbeiten wir hier auch eng zusammen. Generische Basisdienste. Hier haben wir einen Unterschied im Gegensatz zu dem, was die DECRED-Initiative angeboten hat. Wir bieten ein Rechtemanagement an auf Objektebene. Das heißt, pro Forschungsdatum kann der Wissenschaftler sagen, wem er das zugänglich machen will und wem nicht. Das sind auch Sachen, die nachgenutzt werden können. Natürlich Forschungsdatenmanagement. Hier arbeiten wir auch mit den anderen vier akademischen GRID-Projekten zusammen, um hier gemeinsames Forschungsdatenmanagement-Policy, aber auch ein technisches Framework zu entwickeln, was mehr anbietet als Bitstream Preservation und natürlich Kompetenz und Erfahrung. Wir beraten mittlerweile, glaube ich, mehr andere geisteswissenschaftliche Fachdisziplinen, als dass wir zum Teil Zeit haben, unsere eigene VRE voranzutreiben. Ansätze zur Verstetigung, das ist ein sehr schwieriges Thema, besonders in den Geisteswissenschaften. Wir reden hier nicht über 100 Klimaforscher oder 150 Astrophysiker, sondern über Zehntausende, die überall sitzen und ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Natürlich überlegen wir, einen Verein zu gründen, um immerhin ein Medium zu haben, wo wir dann den Betrieb oder ein Geschäftsmodell weiter vorantreiben können. Wir haben auch die etwas revolutionäre Idee gehabt, einen Dachverband zu gründen unter Hinzunahme von allen Fachgesellschaften. Muss man sehen, wie das, ob das überhaupt die Idee ankommt. Auf jeden Fall Support Center und Betrieb inklusive, wenn möglich, pflegerische Entwicklung, also nicht nur einfach vorhalten bis zum nächsten Update und dann verschwindet es in der Versenkung. Wir haben das Glück, dass wir durch die ESFRI-Energie einige Sachen auf EU-Ebene weiterführen können. Andere EU-Länder haben auch Interesse signalisiert, beziehungsweise eigentlich mehr als Interesse. Open-Source-Lösung und gute Dokumentation. Es werden schon einzelne Tools heruntergeladen und in andere virtuelle Forschungsumgebungen eingesetzt. Und wir sind auch mittlerweile nicht mehr so ganz unserer großen Freude. Natürlich Partner, also wir sind ja ein großer Verbund von 10 Partnern, Partner in anderen Projekten, in Akademieprojekten, aber auch jetzt natürlich durch den E-Humanities Call, der explizit auf die vorhandenen Infrastrukturen referenziert. Auch da dann Partner. Damit leite ich weiter zur Klimaforschung.
Meine Folien sind in gleicher Art und Weise strukturiert wie die vorhergehenden. Welche sind die Erfolgskriterien unserer Forschungsumgebung? Wir bieten mit C3-GRID einen transparenten und einheitlichen Zugriff auf die verteilten heterogenen hochvolumigen Daten in der Klimaforschung an. Denn Sie können sich vorstellen, dass da ein Problem besteht dadurch, dass Sie unterschiedliche Datentypen, Formate, Abspeicherungsformen und dergleichen haben. Und wir bieten Möglichkeiten, auch im C3-GRID neue Daten zu produzieren durch Prozessierungstool und unterstützen damit die kollaborativen Bemühungen unserer Wissenschaftler über die Institutsgrenzen hinweg. Auch wir sind international eingebunden. CMIP-5 wurde schon erwähnt. Wir wollen den Wissenschaftlern Tools bieten, wie sie die Daten, die über CMIP-5 ankommen, auch weiter prozessieren können. Also nicht nur das den Ingest, sondern damit auch etwas anfangen können und insgesamt die Weiterentwicklung und Betrieb einer Forschungsumgebung für die Klimaforschung. Nachnutzbar für weitere Interessenten ist zum einen das Metadatenmodell, das schon ein wesentlicher Punkt des ersten Projektes C3-GRID war, wo sich die Community auf ein ISO-basiertes Metadatenmodell geeinigt hat, sodass die Nachnutzung von Daten erleichtert wird. Wir können verschiedene Datenquellen verknüpfen und haben auch Methoden entwickelt, wie der Datenzugriff so gestaltet werden kann, dass eben nur Teile auch von diesen hochvolumigen Daten rausgeschnitten werden können, um die transportierten Datenmengen zu verringern. Ansätze zur Verstetigung. Es gibt Überlegungen an Kernteam C3 Core zu bilden, dass diese Infrastruktur über einen längeren Zeitraum dann auch betreiben kann und weiterentwickeln kann. Ein Support-Center ist im Aufbau. Wir arbeiten gerade an einem entsprechenden Betriebsmodell. Das, Sie können sich vorstellen, die Abstimmungen mit den einzelnen Einrichtungen sind nicht einfach. Wir hoffen, durch das Einbringen unserer entwickelten Lösung in internationale Vorhaben und damit eine Verbreiterung der Nutzerbasis eben auch einen gewissen Druck zu erzeugen, dass diese Entwicklungen weiter genutzt werden und weiterentwickelt werden können. Ich möchte hier ganz kurz noch auf das schon erwähnte Projekt WISCRIT eingehen, wo die fünf Communities, die akademischen Communities in der CRIT-Initiative sich zusammengetan haben, unter sanftem Druck des Förderers. WISCRIT bietet keine eigene Forschungsumgebung an, bündelt aber die Expertisen im Aufbau und Betrieb virtueller Forschungsumgebungen, die Erfahrungen, die wir in diesen fünf akademischen Communities gesammelt haben, um sie dann neuen akademischen Communities bereitzustellen. Und wir entwickeln generalisierte Konzepte für weitere Fachdisziplinen und versuchen außerdem noch, die Nutzerinteressen auf akademischer Basis gegenüber den Ressourcenprovidern zu bündeln. Nachnutzbar kommt aus diesem Projekt Folgendes heraus. Wir haben eine ganze Reihe von Blaupausen entwickelt, geschrieben, die herunterladbar sind, damit eine neue akademische Community ihre eigene Forschungsumgebung aufbauen kann. Es gibt Konzepte fürs Forschungsdatenmanagement. Es werden teilweise generische, teilweise generalisierbare Dienste im Bereich der Langzeitarchivierung entwickelt und angeboten. Die Expertise für die Sozialwissenschaften hatte Frau Neuroth schon erwähnt. Wir waren ganz erstaunt, dass wir selbst von einem Nicht-Akademiker, nämlich RWE, angesprochen wurden, ob wir unsere Expertise dort bereitstellen können. Wir analysieren die Rahmenbedingungen für den Betrieb und den Aufbau von Forschungsumgebungen bezüglich Förderpolitik, Lizenzierung, Nutzerverwaltung und dergleichen und bieten Konzepte für das Coaching neuer Communities an. Zur Verstetigung, das Fachberaterteam ist etabliert worden in WISCRIT. Die entwickelten Softwarelösungen stehen anderen Communities als Open Source bereit. Und wir haben Bestrebungen, das Konsortium zu öffnen für weitere Communities. Es sind schon die Sozialwissenschaften genannt worden, Geowissenschaften steht da. Wir haben Photonphysik, Klimafolgenforschung und dergleichen, sodass wir hoffen, eine Verbreiterung der Nutzerbasis zu erreichen. Insgesamt kann man sagen, es gibt doch erstaunlicherweise, obwohl diese Communities so unterschiedlich sind, eben Geisteswissenschaftler, Mediziner auf der einen Seite, Astronomen, Hochenergiephysiker, Klimaforscher auf der anderen Seite, doch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, die wir hier nutzen konnten. Und zu denen zähle ich die Entwicklung der Software auf der Grundlage von Open Source, damit sie eben weiter verbreitet werden kann. Wir alle stehen hinter dem Ziel, die Nutzerzahlen wesentlich zu erhöhen. Und wir haben alle gemerkt, dass die internationalen Einbettungen extrem wichtig sind, denn die Communities leben eben von dem internationalen Austausch mit den Partnern. Und nur dann hat eine Forschungsumgebung Bestand, wenn sie sich auch an den internationalen Richtlinien orientiert. Ich danke Ihnen.
So, guten Morgen, mein Name ist Christoph Wieser. Keine Sorge. Wir haben eine virtuelle Forschungsplattform und das Spannende dabei ist, dass die Nutzer überhaupt nicht wissen, dass es eine ist. Wir entwickeln Spiele für die Wissenschaft, hauptsächlich um Daten einzusammeln. Und zwei Beispiele aus der Kunstgeschichte. Also wir arbeiten auch mit Romanisten zusammen. Ich komme aus der Informatik und wir tun das freiwillig. Ich präsentiere hier zwei Spiele aus der Kunstgeschichte und da war die Ausgangssituation so. Jetzt habe ich keine Maus. Also die Kunsthistoriker haben große Bilddatenbanken, nicht ganz so groß wie Prometheus, aber immerhin, wir haben gerade 30.000 Bilder. Die sind unerschlossen und für die Suche nicht zugänglich. Also wenn Sie nach einer italienischen Landschaft suchen, dann haben Sie mit dem Bildtitel und dem Künstler wenig Chancen, was zu finden. Jetzt können Sie das professionell machen, indem Sie Geld ausgeben, Leute hinsetzen und die Bilder verschlagworten. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Und zwar Wir haben ein Online-Spiel entwickelt. Es ist eine billige Erschließung. Es kommen Nutzer und taggen unsere Bilder und sind allein schon wegen des Spielspaßes motiviert, bei uns, also an dieser virtuellen Forschungsplattform, mitzuarbeiten. Jetzt komme ich zum ersten Spiel, das ist Artigo. Man sieht hier also ein italienisches Bild. Drunter gibt es eine Eingabemaske. Ich versuche es mal. Das klappt nicht. Da kann man Tags eingeben. Ich habe mal welche eingegeben. Italien, Kiste, Gasse. Und der Clou dabei ist, dass gleichzeitig noch jemand anders spielt und ich nur dann Punkte bekomme, wenn mein Spielpartner dieselben Begriffe eingibt. Das heißt, mit den Begriffen meines Partners kann ich eine Art Validierung berechnen und dadurch ziemlich gute Tags bekommen. Was ein bisschen ein Problem ist, wir haben festgestellt, es gibt nur sehr allgemeine Tags. Also wie ich gerade als Beispiel gegeben habe, die meisten geben natürlich Kiste und Italien ein. Also Informatiker wie ich kommen nicht auf die auf den Künstler oder die Epoche, die das Bild betrachtet. Deswegen haben wir uns ein zweites Spiel ausgedacht, das heißt Carido. Bei Carido werden 9 Bilder gleichzeitig gezeigt und nicht nur eins. Und es gibt 2 Rollen, den Beschreiber und den Rater. Der Beschreiber muss ein Bild aus dieser Auswahl beschreiben und der Rater muss dann anhand der Tags, die ihm vom Beschreiber gezeigt werden, feststellen, welches Bild nun gemeint ist. Clevererweise suchen wir natürlich für diese 9 Bilderauswahl nur solche Bilder aus, die aus Computersicht, also aus Tagging-Sicht, relativ ähnlich sind. Also wir missbrauchen quasi den Menschen, um die Bilder auseinanderzuhalten. Und wir haben jetzt auch inzwischen gezeigt, dass wir dadurch wirklich aus unserer Sicht qualitativ hochwertige Tags bekommen. So, was sind die Erfolgskriterien? Also das Wichtigste aus unserer Sicht ist, dass wir eine Art Ökosystem haben. Also jeder, der an dieser Plattform beteiligt ist, hat was davon. Also wir haben die Studenten von Hubertus Kohle, die nun mehr Interesse an Kunstwerken haben und sich mit den Bildern beschäftigen. Sie taggen die Bilder, somit erschließen sie die Bilder für die Suche. Also italienische Landschaft klappt bei normalen Usern, bei Kunststudenten werden sie hoffentlich ein bisschen besser, also fachlicher. Und wir Informatiker sind hauptsächlich an der Datenanalyse, semantische Analyse interessiert. Und schließlich haben wir noch einen Blog, über den wir mit unseren Nutzern kommunizieren. So, zum Abschluss noch ein paar Zahlen. Prometheus hat 10.000 Nutzer, wir haben ein bisschen mehr. Leider sind davon viele anonym. Also bei uns kann man auch mitspielen, wenn man sich nicht anmeldet. Wir haben uns dafür entschieden, weil dann viel mehr Leute bereit sind, Tags einzugeben, ohne sich vorher zu registrieren. Pro Tag kommen etwa 5.000 neue Tags dazu, also deutlich mehr, als ich geschätzt habe. Und inzwischen haben wir jetzt 3,1 Millionen Tags gesammelt. Davon sind einige ziemlich schlecht, also insbesondere Tippfehler, Versuche, die Plattform zu kompromittieren. Und tatsächlich validierte Tags haben wir 700.000 etwa, ein bisschen mehr. Zum Abschluss, bei uns hat sich eingebürgert zu sagen, jeder Tag, an dem Sie Artigo gespielt haben, ist ein guter Tag. Und wenn Sie während des Workshops Lust haben, es ist nicht vergebens, Sie helfen der Wissenschaft. Vielen Dank.